Ja, man kann sich fast gewöhnen auch an diese Tatsache, dass Gott in Jesus gekommen ist. Er wird alle Jahre wieder zum Thema gemacht und geht einem auch so leicht von den Lippen. Aber ich möchte doch einige Worte heute darüber verlieren, wie besonders, wie außergewöhnlich das eigentlich ist. Wie auch schon in der Einleitung angeklungen, haben wir ja uns über den Umgang mit unseren Gaben, mit dem, was Gott uns anvertraut, in den letzten Wochen gehört. Und da ging es auch um 2. Korinther 8 einmal, 2. Korinther 9. Und das hat auch mit dem Kommen des Herrn sogar zu tun. Aber das Ganze geschah ja auf dem Hintergrund dessen, dass Gott ein gebender, großzügiger Gott ist. Der bekannteste Vers in der Bibel, der so auch allgemein oft zitiert wird, ist ja: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also das größte Geschenk, was er machen konnte, das kostbarste. Also das größte Geschenk kann man natürlich immer sagen, also ich jetzt haben welche Geburtstag gehabt, am Schluss kann man dann überlegen, von wem habe ich eigentlich das größte Geschenk bekommen. Ja? Aber man kann es auch aus der Sicht des Gebers sehen, was ist das Größte, was er mir hätte schenken können? Das war bei Gott, war das sein eigener Sohn. Was Größeres hätte er niemals geben können. Das hat er gegeben. Gott ist ein großzügiger, gebender Gott und das soll uns ja motivieren. Und deswegen geht es auch in 2. Korinther 8 nicht nur einfach um diese Sammlung für die verarmte Gemeinde in Jerusalem, ja, von der der Segen in die ganze Welt, die Apostel und alles ist von dort ausgegangen. Irgendwann waren die Armen dran. Ja. Die haben natürlich ganz schlaue, haben dann später gesagt, ja, das war ja auch sehr unvernünftig, das mit der Gütergemeinschaft. Ich meine, wer legt sich sowas Dummes aus? Antiker Kommunismus, das muss ja schief gehen. Irgendwann geht das schief, war doch nicht so gut. Klammer auf, also brauche ich das schon mal gar nicht, darüber gar nicht schon mal nachdenken. Über sowas, so eine verrückte Idee. Ja. Aber es war bedingt durch eine Hungersnot, es war durch verschiedenste Umstände bedingt, durch die Ausgrenzung auch von den nicht-messianischen Juden und so weiter. Aber jedenfalls in dem Zusammenhang schreibt Paulus als Motivationsspritze, das ist 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ein Austausch. Er wurde arm, damit wir reich würden. Vielleicht nicht durch ein Sechser im Lotto, vielleicht nicht durch äußere Dinge, ja, sondern durch das größte Geschenk, was er uns machen konnte. Aber dafür wurde er arm. Dafür hat er etwas dran gegeben. Als er in Jerusalem eingeritten ist, da dachten viele an dieses Wort aus Sacharja. Der Prophet hat das schon gesehen, dass er kommt und er reitet auf einem Esel, da steht arm. Ja? Also wenn man einen Esel hat, hat man ja immerhin schon einen Esel, aber der gehört ja noch nicht bei ihm. Der war ja nur geliehen. Ja? War ja nur geliehen. Also er war wirklich arm. Das hat der Prophet Sacharja vorhergesehen. Und das bedeutet, dass er um deinetwillen seine Komfortzone, nenne ich das mal, verlassen hat. Zum Glück hat Gott die Menschheit nicht sich selbst überlassen, ja, sondern sich immer wieder durch die ganzen Jahrtausende bei einzelnen Menschen, bei seinem Volk und bei Leuten, die er gerufen hat, zu Wort gemeldet, eingemischt, irgendwann auch bei uns, irgendwann auch in deinem und meinem Leben. Und hat den Zugang immer wieder gesucht, den Weg zu deinem und meinem Herzen. Was für ein gnädiger Gott. Und Jesus wusste ja eigentlich, was auf ihn zukam. Er hat ja dieses Gleichnis erzählt von diesen bösen Weingärtnern, wo ja schon die Knechte im Bild für die Propheten schon gar nicht so nett behandelt worden sind. Ja? Und schließlich wusste er auch, was auf ihn zukommen würde. Und trotzdem hat er sich bereit erklärt, vom Himmel her loszugehen, ja, diesen Weg zu uns zurückzulegen. Da heißt es in Hebräer 10, das ist ein Zitat aus dem Psalm 40, wo der Messias selbst inspiriert in den Worten des König Davids zu Wort kommt. Und in Hebräer 10 wird das ab Vers 5 zitiert, daher tut er bei seinem Hineingelangen in die Menschheit. Ja. Also er war außerhalb, bei seinem Hineingelangen, bei seinem Eintritt in die Welt, ja, tut er kund, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. Ja, das war Gottes Weg in Jesus in diese Welt. An Brandopfern und Sündopfern hast du gar kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, auszuführen. Damit der Wille Gottes geschieht, damit der Wille Gottes zur Ausführung kommt. Dafür ist er gekommen. Und das bedeutet ja, wenn es so diese Zwiesprache zwischen ihm und dem Vater gegeben hat, dass er vorher schon existierte. Das macht man sich oft gar nicht klar. Ja? Irgendwann ist das Jesuskind da. Irgendwann behaupten die Leute, ja, das ist ein besonderes Kind, das ist Gottes Sohn. Irgendwann tut er besondere Sachen. Aber er existierte sogar schon vor Erschaffung der Welt. Wie in Johannes 1 ja steht, das Wort war bei Gott und durch das Wort ist alles erschaffen worden. Aber er hatte noch keinen Leib. Den bekam er bei seinem Eintritt in die Menschheit. Er war also außerhalb. Es ist also ein Kommen von außerhalb. Damit er einer von uns wird. Er ist uns nicht auf halbem Weg entgegengekommen. Ja? Es gibt ja die Vorstellung manchmal, naja, ich bewege mich auf Gott zu und Gott bewegt sich auf mich zu oder so. Ja? Auch das Motiv eigentlich der Religion. Bei ganz vielen Verhandlungen ist das ja immer die Frage, wie weit kommt der andere mir entgegen? Ja, jetzt im Ukraine-Konflikt. Ja, wie weit kommt jetzt die eine Seite der anderen entgegen? Ja, Rentenstreit, was weiß ich, was es alles gibt. Und da gibt es feste Positionen. Und jetzt ist mir die Frage, wie weit kommt die andere Seite mir entgegen? Was meint ihr, wie weit das bei Gott gegangen ist? Der ist uns nie auf halbem Weg entgegengekommen, sondern der ist einer von uns geworden. Der ist bis hier, bis auf Augenhöhe mit dir und mir uns entgegengekommen. Und zwar nicht als Außerirdischer, gibt ja so diese, was ist das, Star Wars oder wo, da kommen die Außerirdische, ja. Also die sind dann irgendwo anders auf einem Planeten Alpha Centauri oder so, ich kenne mich da nicht so genau mit aus, aber jedenfalls, die finden einen Weg, kommen quasi auf dem Planeten Erde an, aber das ist ja noch innerhalb der Schöpfung. Aber stellt euch mal vor, Jesus ist von außerhalb der Schöpfung uns entgegengekommen. Ich möchte das klarstellen heute, was für ein weiter Weg das war, den er da zurückgelegt hat. Und er ist auch nicht gekommen wie ein Menschenkind, zum Beispiel unter Wölfen. Läuft das zu Weihnachten auch manchmal wieder, Dschungelbuch oder so? Also ich bin mit Dschungelbuch aufgewachsen, verzeiht mir das. Das war, glaube ich, 2 Jahre Platz 1 in den Kinocharts. War schon genial irgendwie. Aber das handelt doch von diesem Kind, Menschenkind, was unter den Wölfen groß wird, gell? Und dann einer von ihnen wird. Ist das richtig? Ja, und ganz am Ende stellt sich aber raus, ist doch ein Menschenkind. Ja, wegen diesem Mädel, was da auftaucht. Und dann ist, oh, ganz andere. Ja, ist ganz süß gemacht, ganz nett gemacht. Aber er ist nur wie ein Wolf geworden. Versteht ihr? Und Jesus ist nicht nur eine Zeit lang unter uns gewesen, um wie ein Mensch zu werden. Er wurde wirklich ein Mensch. Er wurde wirklich einer von uns. Also es ist nicht so, dass wir, es gibt solche Glaubensrichtungen sogar oder Lehren über Jesus. Also Jesus war ein ganz normaler Mensch, dann wurde er getauft, da kam der Heilige Geist heran. Ja, und jetzt hat er sich als Sohn Gottes erwiesen, ja, durch seine Machttaten, durch seine Wunder und Zeichen und so weiter. Ja. Oder, ich glaube, bei den Anthroposophen, oder es gibt in verschiedenen Richtungen diese Lehre, bei der Taufe Jesu ist der Gottessohn mit dem menschlichen Sohn verschmolzen und dann kurz vor der Kreuzigung wieder abgehauen. Ja, weil die Vorstellung, dass der Sohn Gottes gekreuzigt wird, einfach unerträglich ist. Ja? Also das ist nicht die Art des Kommens Jesu in diese Welt. Und er ist auch nicht nur zu Besuch gekommen. Ja, um sich hier mal so ein bisschen umzusehen. Ich meine, klar, er hat geguckt, wie ist es mit Jerusalem. Ja? Die Zeit der Heimsuchung kam dann, ja. Er hat es sich angesehen, ja. Aber er wurde vollständig Er wollte vollständig in unser Menschsein eingehen. Er wollte Immanuel, Gott mit uns werden. Und das heißt, dass er uns unmittelbar nahe gekommen ist. Einer von uns. Und dieser Weg Jesu beginnt im Schoß des Vaters. Das ist eine Formulierung in Johannes 1, Vers 14. Noch ein bisschen später ist das. Vers 18, genau. Vers 18, überspringen wir das mal. Nur mal so als Assoziation. Da steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also das ist einer der Verse, die am schwersten zu übersetzen ist im Neuen Testament, denn es heißt eigentlich der einzig gezeugte Gott und Schoß des Vaters, also das ist alles ganz, ganz schwierig. Aber Schoß des Vaters kommt auf jeden Fall vor. Also er war doch in einer Intimität mit dem Vater verbunden. Ja? Und das hat er preisgegeben. Das ist auf jeden Fall die Aussage dieses Verses. Um Mensch zu werden, um Fleisch zu werden, ja, unter uns zu wohnen. Er hat einiges aufgegeben, hat sich aus der Himmelswelt herausbegeben, in der er vorher schon war. Ja, es gibt im Sprüche 8 einen wunderbaren Selbstbekenntnisvers, ja, der sich eindeutig auf den Messias besetzt, Sprüche bezieht. Sprüche 8, 22, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Vers 30, da war ich Werkmeister bei ihm, woanders heißt auch Liebling bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht aller Zeit. Eine ungetrübte Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, vor aller Zeit. Ja? Bevor es überhaupt die Erde gab, das alles hat er dran gegeben. Und deswegen betet er am Ende seiner Wirksamkeit hier auf Erden, dieses Gebet, was man das hohepriesterliche Gebet nennt, ja, wo er ein bisschen Resümee zieht über seine Wirksamkeit hier auf Erden, die schon nach einigen wenigen Jahren zu Ende geht. Und er hat das so vor Augen, wie er vom Vater gekommen ist und wie er auch zum Vater wieder zurückgeht. Ja? Also im ganz großen Überblick aus der Ewigkeitsperspektive. Und das sind erstaunliche Formulierungen, Johannes 17, Vers 5. Jesus betet, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich ja schon bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus hatte schon Herrlichkeit, ehe die Welt überhaupt existierte. Und dann Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir anvertraut hast, damit sie meine Schechina, meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt gab es schon eine Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Das ist stark. Und diese Herrlichkeit, dieses Gesättigtsein, ja, im Schoß des Vaters, in der Herrlichkeit des Vaters, im Wohlgefallen des Vaters, ja, wo alles, sag mal, in Ordnung war, ja, hat er verlassen. Weil dann, nachdem die Welt geschaffen worden ist, die Sünde eingezogen ist in die Menschheit, der Teufel sein Unwesen treibt, der gefallene Engel. Und Gott entschieden hat, dass er das nicht aus dem Ruder laufen lässt, dass er die Welt nicht sich selbst überlässt, die Menschheit, dein Leben, mein Leben, nicht sich selbst überlässt und einfach dahin gehen lässt, in die Verlorenheit. Und deswegen hat Jesus sich entschieden, das alles hinter sich zu lassen. Deswegen heißt es in Philipper 2, dass er sich entäußert hat, der, als er in der Gestalt Gottes war, Morphe Theou, in der Form, in der Gestalt Gottes, es nicht wie ein Raub festgehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Also da hat er sich dazu entschieden, das alles, diesen ganzen Reichtum, diese Herrlichkeit, all das hinter sich zu lassen. Ja? Deswegen, wenn der auf der Straße hier vorbeigelaufen wäre, hätte man das erstmal nicht gesehen. Ja? Es sei denn, auf dem Berg der Verklärung, es sei denn, in irgendeiner besonderen Situation oder im Garten Gethsemane, ja, wo sie ihn fangen wollten, auf den Tipp von Judas hin, der ist da im Garten, den könnt ihr da festnehmen, ich weiß genau, wo der ist. Ja? Kommen sie da hin, ja, Jesus ist voll im Gebet mit dem Vater, ein ganz intensives Gebet und so weiter. Und dann hört er die Wachen kommen, steht auf vom Gebet, geht ihnen entgegen und fragt sie nur, wen sucht ihr? Da sagen sie, ja, Jesus von Nazareth. Da sagt er, ich bin es. Da fallen die um. Da fallen die alle um. Da war noch die Herrlichkeit, der Herrlichkeitsglanz des Vaters auf ihm, weil er direkt aus dem Gebet kam. Ja. Beim zweiten Versuch konnten sie einigermaßen noch stehen bleiben. Ja. Deswegen braucht er auch keine 12 Legionen übrigens. Der Antichrist, der wird mit dem Hauch seines Mundes, ja, der hat Tausende von Soldaten, der wird mit dem Hauch seines Mundes einfach weggepustet. Fertig. Ja. Das ist die Herrlichkeit des Vaters und die hat er grundsätzlich abgelegt, hinter sich gelassen, sich entäußert. Er wurde arm. Arm und bloß. Und in seiner äußeren Erscheinung wurde er wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also er war nicht nur bei den Menschen, sondern er wurde selbst Mensch. Ja, das ist die Botschaft. Er ist dieser Immanuel. Er gesellt sich den zweifelnden Jüngern dazu, die da nach Emmaus unterwegs sind. Er geht einfach dazu, er ist mit ihnen, er geht mit ihnen, weil er selbst ein Mensch war, weil er selbst das verstehen konnte. Das ist ja das Wunderbare, ja, dass wir diesen gewaltigen Sohn Gottes unter uns haben und gleichzeitig einen hohen Priester. Ja, Hebräer 2, Vers 17 wird das so ausgeführt. Warum das so ist, warum musste er denn Mensch werden? Aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem musste er in jeder Hinsicht den Brüdern und Geschwistern und Schwestern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Er war ganz nah dran an deiner und meiner Schwachheit. Hebräer 4 heißt es dann nochmal über den hohen Priester, Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Der da abgehoben irgendwo in seinem heiligen Zelt sitzt, ja, und da seine Gebete verrichtet. Und der kann ja nicht verstehen, was für Sündenprobleme da das niedrige Volk da so hat. Wenn er da so aus seinem Zelt mal so rausguckt, der, boah, die haben aber Probleme. Ne? Ja. Sondern doch, er war ganz, ganz nah dran. Ja, es ist sogar, er ist in allem versucht worden, in ähnlicher Weise wie wir. Kannst du dir das vorstellen? Er ist nicht in jedem Detail. Natürlich gibt es über die Jahrtausende Situationen, wo diese oder jene Versuchung, ja, über die Menschheit kam, die es rein technisch erfinderisch vorher nicht gab. Ja? Aber so vom Prinzip her, in jedem Bereich heißt das ja, in jedem Bereich unseres Lebens, auch wo wir zu kämpfen haben, wo uns was misslingt oder so, ja. Da ist er auch versucht worden wie wir. Deswegen ist er ein barmherziger und ein treuer hoher Priester, der Verständnis und Mitgefühl hat mit uns, empathisch, was so vielen Menschen heute abgeht. Der Sohn Gottes, ja, der von einem, nicht nur vom anderen Stern, der aus der Ewigkeit zu uns gekommen ist. Er kann Mitleid haben mit deiner Schwäche. Ja, doch ohne Sünde, ohne tatsächlich selbst auch in die Sünde einzuwilligen. Und das war ein weiter Weg. Diese Art von Herablassung, diese Art von Entäußerung. Gott kommt uns nicht nur entgegen, sondern er kommt den ganzen Weg bis zu uns, den weiten Weg bis zu deinem Herzen, hat Gott in Jesus zurückgelegt. Klar, auch in unserem Leben kann er uns mal entgegenkommen. Ja, das gibt's natürlich auch. Ja. Wenn ich denke da so an die Jünger auf dem See, ja, die da so rudern, sind am Rudern. Ja, manchmal haben wir so Lebensbereich, oh, da sind wir so am Rudern, boah, da müssen wir achten. So, und da kommt Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen, also in Verbindung mit ihren Problemen oder so. Natürlich gibt es das auch. Aber so dieses grundsätzliche Kommen Gottes, das müssen wir uns klar machen, ist nicht auf halbem Weg und jetzt musst du auch mal was machen, ja, sondern es ist den ganzen Weg von der Ewigkeit, ja, durch den Leib der Maria und so weiter, ist er bis zu uns. Den ganzen Weg hat er zurückgelegt. Es gibt ja manche, die haben wirklich auch ihrerseits so gesehen einen weiten Weg zu Gott zurückgelegt. Oder bis sie wirklich bei Gott waren, sage ich mal. Ja, bis sie bei Gott angekommen sind. Bis sie Jesus gefunden und angenommen haben. Ja. Manche brauchen Jahre. Ja, in der Weihnachtserzählung sind ja immerhin, das kann sogar Monate oder zumindest Wochen gewesen sein, diese Weisen aus dem Morgenland haben einen weiten Weg zurückgelegt. Ja. Das kann man staunen, ja, oder manche sagen, boah, ich bin so viele Umwege gegangen, bis ich zu Gott und zu Jesus gekommen bin, aber es ist trotzdem kein Vergleich zu dem Weg, den Jesus für dich zurückgelegt hat, diesen weiten, weiten Weg. Qualitativ ist das ein ganz anderer Schritt gewesen für Jesus. Deswegen möchte ich das so am Anfang der Adventszeit einfach so ausrufen, dass wir uns da erkenntlich zeigen, dass wir das zu würdigen wissen, dass wir das zu schätzen wissen. Nicht alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt kommt alle Jahre wieder das Christuskind. Das schon, alle Jahre wieder kommt der Glühwein. Wobei die Preise, manches verändert sich doch, die Preise zum Beispiel. Ja, weiß nicht, 7 Euro, der Glühwein? Also die Preise ändern sich schon, ja, sonst bleibt alles gleich. Ja. Der Nikolaus kommt wieder, alles kommt wieder. Ja. Aber dass wir das zu schätzen wissen, dieses einmalige Kommen des Herrn, ja, und klar wäre so unser Motiv, ihm entgegenzueilen, oder? Ihm entgegenzukommen. Als es sich rumgesprochen hatte, diese Szene, die ich anfangs erwähnte, Jesus kommt in Jerusalem, Jesus kommt, ja, dann sind sie ihm entgegengeeilt, einige ganz weit aus dem Ort sogar raus, ja, aus der Stadt raus, ihm entgegen mit Palmenzweigen, mit Kleidern auf dem Boden. Also sie wollten ihn willkommen heißen. Ja? Das heißt doch, super, dass du gekommen bist. Oder Hosianna rufen sie aus. Das heißt doch eigentlich, wir haben auf dich gewartet. Ja? Ihr kennt diese Szene aus Johannes 12. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmenzweige, gingen hinaus ihm entgegen und riefen Hosanna. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel, der diesen weiten Weg gemacht hat. Wir gehen ihm entgegen, wir heißen ihn willkommen. Wir wollen sagen, danke, bis dahin, wir haben auf dich gewartet. Wir haben das so bitter nötig gehabt, dass du kommst. Wir brauchen dich. Hosianna ist nicht nur Hurra, Halleluja, sondern es ist erbarme dich, heißt es. Jetzt kommst du, jetzt kommt der Retter, jetzt ändert sich was in meinem Leben. Jetzt habe ich Hoffnung, dass mein Leben nochmal eine Wendung zum Guten macht, weil du gekommen bist und weil du dieser Mensch geworden bist, weil du dieser hohe Priester geworden bist, der mich und mein Leben versteht, weil du eben arm und niedrig, demütig auf einem Esel reitend hier in diese Stadt und damit auch in mein Leben einziehst. Wir können ihm in der Krippe und in der Botschaft von der Krippe begegnen, wir können ihm am Kreuz begegnen, wo er unsere Schwachheit, unsere Sünde auf sich genommen hat. Und wir wollen ihm auch begegnen, auch in der Aussicht auf sein Wiederkommen. Er kommt eines Tages wieder. Und auch da will er willkommen sein. Also ich will mal schon sagen, natürlich gehen wir auch einen Weg zu ihm, ja? Nachdem dieser gewaltige Weg von der Ewigkeit hierher von ihm beschritten wurde. Und natürlich ist dann unsere Reaktion, wir wollen ihm doch entgegeneilen, oder? Wir wollen das nicht verpassen. Wir wollen ihm auch unsererseits begegnen, uns bereit machen. Das ist der Sinn der Adventszeit eigentlich. Ja, wollen wir das für uns so annehmen, auch wenn er wiederkommt, ja, ihn dann willkommen heißen. Ja, heißt es in dem Gleichnis in Matthäus 25,6, was dieses Motiv der Wiederkunft aufgreift. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Er kommt als Bräutigam wieder. Geht aus ihm entgegen. Ja? Also er macht diesen weiten Weg. Er wird erneut vom Himmel herabkommen. Erneut aus der Himmelswelt, aus der Sphäre der Engel, der heiligen Boten Gottes, aus dem Thronsaal Gottes sich losreißen. Er sitzt zu Rechten Gottes, bekennen wir in Liedern, in Glaubensbekenntnissen, laut vieler Schriftstellen, er sitzt zur Rechten Gottes, er wird da nicht bleiben. Er wird nochmal auf diese Erde zurückkommen. Und dann nicht arm auf einem Esel, sondern in Herrlichkeit. Und das ist ein Riesenweg, ein gewaltiger Weg, den der Herr da zurücklegt. Und da wollen wir ihm doch wenigstens entgegenkommen, oder? Wollen wir doch wenigstens bereit sein, wenn er schon sich diesen weiten Weg auf sich nimmt. Ja? Also wenn Leute von ganz, ganz weit weg uns besuchen kommen und dann stellst du heraus, wie, der ist nur meinetwegen hier, wow, das ehrt mich doch. Und dann hole ich ihn ab vielleicht am Flughafen, ja, und drehe nicht Däumchen. Also ich sage mir, boah, das ist doch toll, dass der wirklich diesen weiten Weg für mich gemacht hat. Und so ähnlich ist das mit Jesus. Und deswegen, wir können ihm gar nicht so weit entgegengehen, wie er zu uns gekommen ist. Aber wir können ihn willkommen heißen. Wir können wenigstens ihm ein paar Schritte, sag ich mal, entgegengehen und ihn abholen sozusagen und ihm damit unser Willkommen, unsere Offenheit, unsere Bereitschaft ihm damit auch zeigen. Halleluja. Das wünsche ich mir auch für die Adventszeit, dass das nicht an mir so vorbeirauscht, sondern dass ich das immer so vor Augen habe. Einmal sein erstes Kommen in diese Welt, ja, wie er sich entäußert hat, wie er alles losgelassen und preisgegeben hat und doch der Sohn Gottes war in unserer Mitte, wie er für mich als hoher Priester gekommen ist, ja, wie er meine Schwachheit getragen hat, Halleluja. Und möchte auch mich darauf einstellen, dass er eines Tages tatsächlich von der Ewigkeit sich erneut auf den Weg machen wird, hier in diese Welt hinein und sein Reich aufrichten wird. Halleluja. Amen.